Ja, wie schon angekündigt, jetzt ist Zeit, Fragen loszuwerden, die euch beschäftigen. Wir wollen das so machen, dass wir immer ungefähr 3 Fragen so in einem Block zusammenfassen. Ihr könnt sie stellen, Wolfram notiert sich das kurz. Und ich werde dann versuchen, das, was ihr gefragt habt, erstmal nochmal kurz zusammenzufassen, damit es auch auf der Aufnahme drauf ist. Sonst hören die Leute an den MP3-Playern oder CDs oder Kassetten immer nur die Antwort, aber hören die Frage nicht, ja? Also stellt eure Fragen, ich fasse sie nochmal zusammen und nach etwa 3 Fragen wird Wolfram versuchen, euch die Antwort zu geben. Ich weiß schon, dass mindestens 4 Fragen da sind, aber äußern müsstet ihr sie nochmal. Einer? Ja, machst du einen Anfang? Die Frage ist die Antwort auf meine inneren Wüsten das Jesusbewusstsein? Oder, so habe ich dich verstanden, ist so etwas wie eine innere Heilung nötig, um das Jesusbewusstsein zu entwickeln? Nicht mehr nötig dann, ja? Weil ich eben das Jesusbewusstsein habe. Das ist die eine Frage. Eine zweite? Ja? Und trotzdem hat Wolfram das dazu gerechnet. Wie ist da wirklich der Zusammenhang? Ja, ob das generell biblisch ist, wenn keine Geister mehr da sind, sind auch keine Krankheiten mehr da. So ist deine Frage, ja? Okay, noch eine Frage. Ja? Ja. Wie komme ich anhaltend fortwährend in einen Zustand der Gottesfülle, des Gefülltseins? Nicht nur momentan, sondern ständig. Lassen wir es erstmal dabei. Andere Fragen können noch kommen.
Das Thema innere Heilung ist in die charismatische Erneuerung durch Agnes Sinford gekommen in den 70er Jahren. Das muss man einfach wissen, dass das nicht ein zeitloses Thema ist. Agnes Sinford ist in ihrer Psychologie an Sigmund Freud orientiert. Und einige von uns haben das so gelernt, als sei das ein biblisches Prinzip innere Heilung. Man wird das in der Bibel vergeblich suchen. Ich habe das deswegen so sicher sagen können, eben weil ich das selber auch bestimmte Zeit praktiziert habe. Ich habe immer gedacht, das gibt es ja keine Bibelstelle dafür, aber ich hatte doch eine. Ich hatte diese Stelle, dass er die zerbrochenen Herzen geheilt hat. Das steht zwar auch wieder nicht im Neuen Testament wörtlich, aber da wird Lukas 4, glaube ich, zitiert, dieser Teil des Alten Testaments, der ist nun das gerade weggelassen mit den zerbrochenen Herzen. Ich habe gesagt, ja, das ist aber eingeschlossen. Ich habe dann gesagt, ja, wenn Jesus geheilt hat, ist das innere Heilung zwar nicht genannt, aber mitgemeint. Solchen Tricks habe ich mich zeitweise bedient, bis ich irgendwann gemerkt habe, das Thema innere Heilung kommt im Neuen Testament überhaupt nicht vor. Nun ist das nicht die ganze Antwort, aber für mich eine sehr wichtige Antwort. Die zeigt nämlich, wie man Modethemen aufsitzt und ganz ernsthaft glaubt, das sei biblisch und dann immer auch Stellen dafür findet. Das ist der erste Teil meiner Antwort auf diese große Frage, Gerlinde. Ein anderer Teil der Antwort ist, natürlich brauchen wir ein Heilwerden unserer Seele. Wir sind alle auch verletzte Menschen, so wie wir Menschen verletzt haben, sind wir auch verletzt worden, es gibt Defizite. Und man muss damit umgehen, aber das ist ein ganz, ganz großes Thema. Man kann ganze Theologien an dieser Stelle aufbauen. Zum Beispiel die These von einem verwundeten Geist. Ich weiß nicht, wer die kennt, einer der bekanntesten Vertreter dieses Konzeptes, der heißt zwar nicht Sanford, sondern Sandford, vertritt also diese These und reist damit, in einem verwundeten Geist redet die Bibel an gar keiner Stelle, reine Fantasie. Entschuldigt diese etwas derbe Sprache. Man kann natürlich sagen, ja, das hat ihm Gott gezeigt, aber das ist schwierig. Das ist weder ein Begriff der Psychologie, noch ein biblischer Begriff. Also, wenn wir zu Jesus kommen, gibt es auch Heilungsprozesse. Unsere Persönlichkeit wird heil. Wobei das ein Riesenthema ist. Innere Heilung hat immer zwei Aspekte. Wir brauchen sie also wirklich, damit das ausgesprochen ist. Wir brauchen diesen Prozess des Heilwerdens. Es gibt Dinge, die wir erlebt haben, die uns verletzt haben. Und die müssen wir zu Gott bringen. Unsere Enttäuschungen. Und es gibt die inneren Schwüre, die wir daraufhin abgelegt haben. Das ist das viel Gefährlichere. Jemand ist missbraucht worden sexuell und sagt sich, die Männer und ich werde nie mehr und so. Diese Schwüre oder ich habe mein Vertrauen investiert, mein Vater hat mich enttäuscht, ich werde nie mehr aus mir rausgehen und etwas erzählen, weil mein Vertrauen enttäuscht ist. Diese Schwüre, die blockieren unser Leben am allerstärksten. Und dieses Thema einer inneren Erneuerung, das würde ich sagen, Gerlinde, ist nicht automatisch mit dem verbunden, was ich heute gesagt habe. Man kann nicht alles auf ein Konzept zusammenziehen. Ich denke, da gibt es eine eigene Notwendigkeit auch in der Seelsorge, an solchen Festlegungen zu arbeiten und solche inneren Verletzungen zu Jesus zu bringen. Wobei ein ganz wichtiger Faktor ist, von ganzem Herzen zu vergeben. Also Verletzung heißt ja immer, jemand hat mir wehgetan und oft auch Unrecht getan. Und es ist nötig, dass wir nicht nur pro forma vergeben, sondern aus ganz tiefem Herzen vergeben. So glaube ich für meine Person, dass beide Themen nebeneinander ein Recht haben. Nur muss es in einem biblischen Rahmen geschehen. Und wenn man dann sagt, man muss die Verletzungen sehr exzessiv aufarbeiten und dann auch noch nacherleben und das einen großen Raum einnimmt, dann ist es leider oft die Beschäftigung mit dem alten Menschen, der auf die Weise noch am Leben erhalten wird. Ich weiß, dass ich jetzt sehr kurz spreche, das ist ein richtiges eigenes Referat eigentlich, hierüber etwas Ausgewogenes zu sagen. Also ich plädiere dafür, es ernst zu nehmen, Menschen sind verletzt worden, ich bin verletzt worden, ich habe verletzt leider auch, ich habe meine Kinder verletzt zum Beispiel, jeder Vater tut das irgendwann und das muss auch geheilt werden, das kann auch geheilt werden, aber das ist ein Prozess, der sollte nach biblischen Prinzipien vor sich gehen und das muss man leider oft bemängeln und das wird oft, statt die Menschen zu Jesus hinzuführen und da schließt sich jetzt der Kreis, in dem wir schon neu geworden sind, führt es oft zu einer extensiven Beschäftigung mit der kranken Vergangenheit und das ist sowohl psychologisch als auch geistlich nicht heilsam. Genügt das mal so? Kannst auch gerne nachfragen, wenn es zu wenig war. Auch psychologisch ist es so, dass alle vergangenen Probleme in der Gegenwart präsent sind und von daher lohnt es sich auch therapeutisch stärker an den Gegenwartsproblemen zu arbeiten, als, also jetzt unabhängig vom Glauben, als lange Exkursion in die Vergangenheit zu machen. Diese Frage finde ich völlig berechtigt, warum ich das erwähnt habe. Ich habe nur den Text zitiert, ich habe keinen eigenen Kommentar gegeben. Bei Matthäus heißt es Vollmacht über die unreinen Geister, sodass sie alle Krankheiten und so heilen könnten. Das ist eine Möglichkeit, die Sache zu sehen, nämlich Krankheiten sind satanischer Einfluss. Und das ist die Gesamtbotschaft des Neuen Testamentes. Das heißt aber nicht, dass jede Krankheit auf einen Dämon zurückgeführt werden kann. Das lehnt das Neue Testament ausdrücklich ab. An einigen Stellen wird das gesagt. Zum Beispiel eine Taubheit sei dämonisch begründet. Aber es wird nicht gesagt, jede Taubheit führt auf einen Dämon zurück. Es gibt auch eine andere Stelle. In der Apostelgeschichte Kapitel 10 wird genau das Gegenteil gemacht. Da heißt es, er zog umher, tat gut und heilte alle, die von Satan überwältigt waren. Da ist Heilung der Oberbegriff über das Dämonische. Es kann so gesehen werden und so gesehen werden. Ich persönlich würde die zweite Sicht vorziehen, dass Heilung der Oberbegriff ist und das Dämonische eine Unterabteilung des Heilenden. Dann wurde gefragt nach der fortwährenden Gottesfülle. Wie kommen wir dahin? Ich habe das vielleicht zu kurz gemacht. Was heißt Meditation? Für manche von uns ist Meditation ein Begriff, der aus der fernöstlichen Religion kommt, also aus dem Hinduismus oder Buddhismus. Und es gibt zum Beispiel eine sehr bekannte Meditationsform, das ist die TM, die transzendentale Meditation, die als Entspannungsmethode empfohlen wird, aber in Wirklichkeit eine Einführung in den Hinduismus ist. Das wissen auch die Experten. Deswegen sind wir so leicht misstrauisch, wenn wir das Wort Meditation hören, als wenn das eine fremdartige Sache wäre. Also jemand aus unserer Gemeinde, ein sehr treuer Mitarbeiter, hat sich neulich beschwert. Jetzt würde neuerdings hier in Ansgar, Hamburg, Vogelweide, immer wieder von Meditation geredet. Das ginge doch früher auch ohne Meditation. Ohne den Begriff geht es schon, aber ohne die Sache geht es nicht. Was ist denn Meditation? Meditation ist ein Vorgang des Lebens, wo man ein wichtiges Thema umkreist. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Im Alten Testament heißt es, ich besinne mich auf dein Gesetz Tag und Nacht. Das ist Meditation, dass uns etwas beschäftigt, dass unsere Gedanken darum kreisen. Und wir sind aus ganz bestimmten Gründen darin geübt, zu meditieren. Erstens unsere Versäumnisse und Sünden ausgiebig zu meditieren, zweitens unsere Pflichten und Aufgaben. Das beschäftigt uns bis in die stille Zeit dann immer wieder und immer wieder. Und das müsste verändert werden, wenn wir dieses, ich gebe zu, das ist ein Hilfsbegriff, weißt du? Jesus Bewusstsein ist ein Hilfsbegriff, man muss irgendwas nennen, dass dieses Bewusstsein von einer Sündigkeit, von den Fehlern, damit verbunden Entmutigung, Resignation, dass das überwunden wird durch ein Hinsehen auf Jesus. Das könnte man auch sagen, blicket auf ihn. Die auf ihn blicken, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht muss nicht schamrot werden. Psalm 34. Das ist wichtig, dass unser Glaube sich an dem Heil festmacht, dass wir Jesus anschauen und wieder anschauen und Lobpreismenschen werden. Lobpreis hat so eine verengte Bedeutung bekommen. Lobpreis heißt Gitarre, Lieder, Kassettenrekorder oder MP3 oder was. Das ist völlig verengt. Lobpreis heißt Gottes große Taten bekennen und rühmen. Und das müsste einen großen Einfluss einnehmen, diese Jesus-Meditation, bis uns das größer und größer wird. Jeder Mensch meditiert. Was wir meistens meditieren sind, ich habe noch vergessen, unsere Krankheiten, ein sehr ergiebiges Thema, und die Schlechtigkeit der Mitmenschen, ein noch ergiebigeres Thema. Das beschäftigt uns, das füllt uns aus. Unsere Ängste, unsere Sorgen, das meditieren wir ganz ohne Anleitung. Das haben wir drauf. Aber wer hat das schon mal meditiert? Ich habe eine Quelle in mir. Ich sehe sie vor mir, sie sprudelt. Das Wasser kommt aus dem Himmel. Es ist reines Wasser, es ist sauberes Wasser, es ist wohlschmeckendes Wasser. Es belebt, es erfrischt, es ergießt sich in meinen inneren Garten. Ich sehe, wie da eine Oase entsteht. Das kann man meditieren, das kann man sich bildlich vorstellen. Dazu Meditation gehört zumindest teilweise auch die Visualisierung, auch ein umstrittener Begriff, also die Bildverbildlichung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Jesusbewusstsein entsteht ohne Meditation. Wobei ich zugeben muss, dass es auch durch die, also unsere Gemeinde ist dabei, sich wirklich zu verändern. Wir predigen unaufhörlich Gottes Gnade, noch mehr als die ganzen letzten Jahre. Wir predigen, was wir in Jesus sind und haben. Und die Gemeinde verändert sich. Ich habe kürzlich mit jemandem telefoniert, mit einer jungen Frau, die nicht in Hamburg ist, und aber zu unserer Gemeinde gehört hat. Und sie sagte, ich kann doch diese Gebete nicht mehr hören, wo es immer heißt, Jesus gib mir und Jesus mach doch. Wir haben doch alles in Jesus. Das ist Ansgar-Philosophie. Gott sei Dank mehr als Ansgar-Philosophie, das ist Neues Testament. Dass wir von der Gegenwart des Heils herkommen und unaufhörlich Gott dafür danken, statt immer zu sagen, gib doch und mach doch und lass doch. Wobei wir uns immer trennen und erstmal außen wieder sind und sagen, das muss passieren. Und ein ganz großer Teil unserer Gebete wäre unnötig, wenn wir das verstehen würden. Wir würden anfangen zu danken und zu danken und zu danken und dann auch zu bitten, aber nicht, wie es wir es gewöhnlich tun.
Haben wir noch Zeit für eine Fragerunde mindestens, wenn ihr noch Fragen habt? Ja, Kai? Ganz konkrete Fragen. Werde ich den Heiligen Geist betrüben, wenn ich rauche und trinke? Und wie oft sollte ich Bibel lesen? Anne? Es geht um die Spannung dieser Identität in Jesus und das, was wir im Alltag erleben können. Und die Frage, wenn ich merke, da ist eine Spannung, da klappt vielleicht was auseinander, erfahrungsgemäß, wie gehe ich damit um? Soll mein Verstand mir immer wieder die Wahrheit zusprechen oder vertraue ich mehr darauf, dass der Geist das in mir hervorbringt und auf einmal wächst es, ist es da? Ja? Vielleicht noch? Ja, Regina? Also es geht um das Beispiel von der Schwingtür oder Tür, die sich vor einem öffnet. Wir erleben Vollmacht punktuell, also nicht ständig, aber wie kann es dahin kommen, dass diese Tür, auch der Vollmacht, sich immer vor uns öffnet, dass wir konstant darin weitergehen und die Dinge geschehen. Da war noch eine Meldung, vielleicht nehmen wir die dazu, ja? Ja. Ja. Wie gehen wir damit um, mit dem Jesusbewusstsein einerseits und Anfechtung andererseits? Gerade wenn geistlich Dinge gelingen, kann die Anfechtung sehr nahe sein. Ja.
Der erste Fragesteller hat die Frage gestellt, ich überlege jetzt, ob wir den Geist betrüben? Nein, das nicht, sondern dass wir den Geist betrüben. Was war die Frage in der Frage, wie wir das überwinden können, oder? Ich habe das, verzeihen bitte, ich habe das akustisch immer noch nicht ganz verstanden. Betrübe ich den Heiligen Geist? Wie geht der Satz weiter? Wenn ich rauche. Also alles, was nicht aus dem Glauben kommt, sagt Paulus, Römer 14, ist Sünde. Und soweit das Rauchen nicht aus dem Glauben kommt, ist es dann Sünde? Nein, ich meine das im Ernst. Wenn es aus dem Unglauben kommt, ich sage ja nicht, dass jemand abends mal 2 Zigaretten raucht oder 3 und dann 4 Wochen das vergisst und so das, oder mal 2 Gläser oder 5 Gläser Wein und dann aber wieder nicht. In dem Sinne betrüben wir, ich wollte nur aus dieser Betrachtung gerne wegkommen, weil sie etwas druckvoll ist. Du darfst den Geist nicht betrüben, hör auf zu rauchen. Ich habe es versucht, in einem anderen Erklärungsmodell zu sagen, nämlich Rauchen, süchtiges Rauchen ist eine Mangelerscheinung. Und dieser Mangel könnte besser ausgefüllt werden, außer durch das Rauchen. Ich würde ungern sagen, du betrübst den Heiligen Geist, wenn du rauchst, weil das ein sehr starkes Wort ist. Du betrübst den Heiligen Geist und ich weiß nicht, ob es Menschen hilft. Objektiv gesehen ist jede kleine Sünde eine Betrübung des Heiligen Geistes. Das kann ich durchaus mit nachvollziehen. Auch die Frage, wie oft ich die Bibel lesen muss, ist eine gefährliche Frage, weil sie quantitativ ansetzt. Wir sollen uns mit dem Wort der Schrift anfüllen. Das tut uns gut, das ist Nahrung für unsere Seele. Und von da ist es gut, viel zu lesen, aber auch nicht zu viel, weil die Masse es auch nicht tut. Man muss diese Speise auch genügend kauen und einspeicheln, wenn du das Wort so verstehst, bitte. Bei der nächsten Frage liegt aus meiner Sicht ein Missverständnis vor. Mit einem ganz bestimmten Deutungsrahmen, den ich gerade hinter mir lassen würde, so gerne. Der Verstand sagt, und ich muss lange genug, das klingt so nach Indoktrination. Worum geht es geistlich? Es geht darum, dass Gottes Wort, dass der Herr zu uns spricht, permanent, spricht er sein Wort in uns hinein, dass wir diesem Wort Raum geben. Das können wir verhindern, indem wir allen möglichen anderen Dingen Raum geben. Zum Beispiel uns mit unserem Mangel abgeben und entsprechend beten und nie die Erfüllung bekommen, weil wir nicht auf dem Boden der Schrift sind. Wenn der Herr sagt, es ist eine Quelle in dir, dann hat sein Wort recht, denn er weiß immer, was recht ist. Und das ist keine Verstandeswahrheit, die erst zur Herzenswahrheit wird. Das ist geistliche Realität. Das ist das Tiefste, was über mich gesagt werden kann. Ja, darüber habe ich gesprochen, vielleicht nicht ausführlich genug. Es gibt immer einen Dreischritt. Es gibt immer einen Dreischritt. Der erste Schritt ist, ich empfange das Wort. Der zweite Schritt ist, ich glaube dem Wort, auch ohne jede Erfahrung. Die Erfahrung kann Tage, Wochen oder Monate lang ausbleiben. Und indem der Glaube das Wort ergreift und festhält, wird es zur Erfahrung. Immer dieser Dreischritt. Erst Wort, dann Glaube, dann Erfahrung. Aber dann Verstand. Im Geist, nicht im Verstand. Ja, nur sie hat das kritisch gemeint und das ist das Problem. Es ist eine Dichotomie zwischen Verstand und Herz und das würde ich gerne hinter mir lassen. Tiefere Veränderung kommt, indem wir Menschen des Glaubens werden, indem wir Gottes Wort glauben, zunächst ohne Erfahrung. Die Erfahrung kann Tage, Wochen lang ausbleiben. Wir halten das Wort fest, so wie Abraham die Zusage seines Sohnes über einen langen Zeitraum festhielt, bis sie in Erscheinung tritt. Und diese Zeit, wo wir die Erfahrung noch nicht sehen, ist eine sehr kostbare Zeit, weil wir Gott die Ehre geben, ohne schon die Erfahrung zu haben. Mama? Dürfen wir? Ja, ich würde gern diese ganze Frömmigkeit hinter mir lassen, je früher, umso lieber. Weil wir Gott nicht glauben, indem wir um etwas bitten, was wir empfangen. Wir empfangen es im Glauben, es gehört uns im Glauben, es gehört uns im Glauben, ehe wir es erleben. Der Mann glaubte dem Wort, das der Herr ihm gesagt hatte, und gehe hin, dein Sohn lebt, Johannes 4. Der Mann glaubte dem Wort und ging hin. Er nahm dieses Wort und es waren bittere Stunden, wo er ging und er wusste nicht, habe ich mich jetzt auf etwas Falsches eingelassen. Und dann am nächsten Tage kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, dein Sohn lebt. Er fragte nach, wann wurde es besser mit ihm? Ja, gestern um die und die Stunde. Da merkte er, dass die Stunde war, wo Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Ich plädiere für eine Revolution in dieser Richtung, dass wir das hinter uns lassen, dass wir diese Sehnsuchtslieder nicht mehr beten, weil sie immer so tun, als hätten wir das nicht. Aber im Glauben haben wir das und in der Erfahrung bekommen wir das. Das ist ein Zweischritt, wenn wir es erstmal im Glauben erfassen und festhalten. Erst empfangen wir die Vergebung im Glauben. Dann spüren wir die Freude der Vergebung zu einem späteren Zeitpunkt. Erst empfangen wir den Sieg über eine bestimmte Sünde im Glauben. Wir danken Gott schon dafür, ehe wir den Sieg haben. Wir sagen, danke, du hast mir den Sieg gegeben und sündigen eine halbe Stunde später wieder. Wir danken Gott, wir bitten Gott um Vergebung, dass wir hingefallen sind und danken erneut dafür. Und wir leben in der Wirklichkeit des Sieges, ehe wir die Erfahrung des Sieges machen. Das ist das Prinzip. Probier es aus, wir reden im halben Jahr wieder und du musst mir nur sagen, du hast es gemacht, nicht du hast es, diskutiert. Wie gehen wir mit Anfechtungen um? Anfechtungen, das wisst ihr alle, sind noch keine Sünden. Ich weiß, wer hat die Frage gestellt? Ja. Anfechtungen sind ein Angebot Satans, seinen Artikel zu kaufen. Ja? Oder zu übernehmen. Und wir haben noch die Entscheidungsfreiheit. Die Frage ist, ob wir einen Kampf gegen die Anfechtung führen oder wegsehen auf Jesus. Es gibt eine berühmte Geschichte. Es gibt in England einen Ort, wo Heiligungskonferenzen stattgefunden haben bis heute. Der Ort heißt Keswick. Der wird Keswick geschrieben. Es gibt eine sehr berühmte Geschichte von einem Mädchen, die dort sagte, wenn Satan an die Tür kommt, dann schicke ich Jesus, an die Tür klopft, schicke ich Jesus hin. Und wenn der Satan Jesus sieht, sagt er, Entschuldigung, ich habe mich wohl in der Tür geirrt und geht weiter. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, keinen Kampf gegen Anfechtungen zu kämpfen. O Herr, gib mir Gnade, gib mir Kraft. Der Teufel versucht mich jetzt. Das heißt, wir gehen immer tiefer in das Kraftfeld der Anfechtung hinein. Das ist der einfache, der einsame Heilige, der nächtlich in seiner Kabine ist und gegen sexuelle Anfechtungen kämpft, weil er bestimmte Bilder sieht, obszöne Bilder und so. Und er kämpft dagegen an, er kommt immer tiefer rein. Das Richtige wäre zu sagen, danke Jesus, du hast mich von der Macht dieser Versuchung befreit, ich brauche nicht mehr einzugehen, übernimm du die Auseinandersetzung mit Satan, ich habe dafür jetzt keine Zeit, ich danke dir, dass du es machst, Amen. Viele Christen kämpfen gegen die Anfechtung, beschäftigen sich damit mit der Anfechtung, kommen immer mehr in das Kraftfeld der Anfechtung und unterliegen dadurch natürlich. Das ist ungefähr so, wenn jemand sagt, ich gebe dir 1000 Mark, wenn du eine Minute nicht an einen weißen Elefanten denkst. Was macht die Person? Sie denkt eine Minute nur an einen weißen Elefanten. Anfechtungen brauchen ein entschlossenes Herz, das sich wirklich gegen die Sünde stellt, aber das entschlossene Herz ist nur die kleine Bedingung, dann ein Abgeben der Sache an Jesus. Jesus, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich will das nicht. Das gehört nicht zu mir, kümmer du dich um Satan, setz du dich mit ihm auseinander und du gehst weiter und wendest dich positiveren Dingen zu. Was voraussetzt, dass du ein inneres Frühwarnsystem hast, nämlich den Heiligen Geist, der dir zeigt, das ist eine Anfechtung. Ach so, ja, richtig. Ja, das war ein Bild, das war, hat einen ganz begrenzten Wert. Das sollte nur sagen, und da kommen die Dinge zusammen. Sabine fragte mich, wie hängen denn diese unterschiedlichen Puzzlesteine von der Bibelarbeit? Es waren nun wirklich sehr unterschiedliche Bibelarbeiten, gebe ich auch zu, gebe ich freiwillig zu. Wenn wir dieses Jesusbewusstsein haben, gehen wir mit allen Problemen völlig anders um als ohne. Wir gehen auch in die Verkündigung anders rein. Wir sagen, heute werde ich Gottes Wort predigen und heute wird was passieren. Wenn es um Krankheit geht, sagen wir, Jesus, du bist auf unserer Seite, du bist der Sieger. Und von dieser Position gehen wir in das Heilungsgebet hinein. Das heißt noch nicht, dass in den ersten 14 Tagen jetzt alle Kranken gesund werden. Aber es ist eine Siegesposition. Und das habe ich gemeint, dass wir nicht sagen, oh, jetzt kommt eine schwierige Tür und wer weiß, ob die überhaupt aufgeht. Und da habe ich dieses Bild gebraucht, beziehungsweise mir ausgeliehen. Das ist nicht von mir. Viele Sachen, die ich sage, sind nicht von mir. Einige schon. Und die Tür geht auf, heißt, du rechnest mit offenen Türen. Du rechnest nicht mit verschlossenen Türen. Das ist damit gemeint. Aber das war noch eine Zusatzfrage, glaube ich, ne? Nein, ob sie ständig offen ist, das ist nicht gesagt. Paulus sagt, der Herr hat mir eine Tür aufgetan. Das heißt, er sagt nicht, alle Türen sind immer offen. Ich wollte eine Mentalität damit beschreiben. Das Rechnen mit dem Sieg, das Rechnen mit der Gebetserhörung. Wir können beten, oh Herr, mach doch, wenn es dein Wille ist. Es gibt so Gebete mit vielen Klauseln, wo der Beter klar macht, er glaubt ja gar nicht, was er betet. Ich habe mir bei uns angewöhnt, seit ungefähr 10 Jahren, wenn wir für den Gottesdienst beten, zu sagen, und jetzt danken wir Gott am Ende, dass er unser Gebet erhört hat. Das machen wir regelmäßig, also wenn ich dabei bin. Wir danken, bevor wir die Erfüllung sehen, dass Gott einen guten, erfüllten, gesegneten Gottesdienst schenkt. Weil es einfach, sonst hätte ich ja nicht beten müssen, wenn ich das nicht glaube. Aber viele Gebete sind wie Würfeln. Vielleicht tut es Gott, vielleicht tut das auch nicht. Und dann kann man gleich aufhören zu beten, wenn man das sowieso nicht glaubt. Dann kann man sagen, oh Herr, bring mir bei, wie ich beten soll. Das wäre auch wichtig. Ja? Von mir aus noch viele.
Bitte? Ja, wir haben ja nur bis 5:30 Zeit, weil in der Sportjugend um 18 Uhr Abendessen ist. Für eine Frage haben wir jetzt noch die Gelegenheit. Deiner? Was ist wichtig für Christen in Deutschland? Einerseits gesund mit Geschichte, Vergangenheit umzugehen, aber andererseits auch voranzugehen. Ja?
Also ich bin ein Vorkriegskind und erinnere mich deswegen an die Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg ganz gut, weil das meine Jugend war. Und es gab da so Sprüche wie, ach, die 6 Millionen Juden, das ist ja alles übertrieben und so. Und ich weiß heute, dass ein ganz großer Teil der alten Nazis die frühe Republik mitgeprägt hat. Die waren nicht bereit, umzukehren. Die hatten keine Einsicht, auch wahrscheinlich keinen Willen. Und so gab es eine Zeit der Beschönigung. Man hat das einfach klein geredet. Und es war wichtig zu sagen, wir haben ein historisch vielleicht einmaliges Verbrechen auf uns geladen, in der Art, wie wir mit den Juden umgegangen. Wir haben über die Welt 2 Weltkriege gebracht, über die Erde. Das kann sich kein anderes Volk zuschreiben. Es ist also wichtig, mit der deutschen Geschichte kritisch umzugehen, Nur ich glaube längst, dass wir diese Lektion in der Mehrheit gelernt haben. Zumindest Stand 2001. Es mag immer noch Unbelehrbare geben, aber im Allgemeinen ist das Pendel doch sehr stark in die andere Richtung umgeschlagen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, es gibt dunkle Stellen und dass wir die in keiner Weise beschönigen, entschuldigen, klein machen, uns dazu stellen und das auch noch in 20 Jahren. Das muss man einfach mal sagen. Was wir mit den Juden getan haben, ist einfach Genozid. Das ist nicht ein kleines Verbrechen. Und wir können, natürlich wissen wir mehr und mehr jetzt auch durch die letzten Monate, nachdem so viele Filme rauskommen, was die Russen und die Polen und die Amerikaner und die Engländer uns angetan haben. Das darf man heute sagen. Die Bombardierung Dresdens war ein Verbrechen. Es ging um zivile Leute. Es ging nicht um militärische Ziele. Warum das so gekommen ist, kann man erklären, militärisch erklären. Aber es war ein Verbrechen, die ganze Stadt in ein Flammenmeer zu verwandeln. Und einige andere Dinge waren es auch. Aber das darf kein Ausgleich werden. Ich will nicht zu lang werden. Dieser zunehmend ehrliche, aber entspannte Umgang mit der eigenen Geschichte fällt uns nach meiner Wahrnehmung weit schwerer als den Holländern, den Franzosen, den Engländern und so weiter. Dazu kommt natürlich, dass eine Generation, ich weiß doch noch, wie wir den Spiegel geschätzt haben als junge Leute und mit der Philosophie des Spiegels, der immer nur von den Deutschen sprach. So ein Mann wie Rudolf Augstein war ein Verletzter, innerlich verletzt nach dem letzten Weltkrieg und hat eine ganze Generation geprägt, dieser Zynismus über das Deutsche. Und da müssen wir raus. Wir müssen zu einer geschöpflichen, positiven Bejahung kommen, dessen, was gut ist. Und wir tun uns nach meinem Wissen also schwerer als andere Nationen. Aber ich glaube, die Christen könnten damit anfangen, zu sagen, wir bejahen diese Platzanweisung, wir haben uns nicht ausgesucht, wir sind Deutsche. Wir bejahen die, nun kann man verschiedene Gründe nennen. Ich würde jetzt sagen, welche Nation hat solche Musiker hervorgebracht? Andere Nationen haben vielleicht auch Bildhauer und Maler hervorgebracht. Wir können vielleicht auch überlegen, ob alle Nationen so viele Philosophen hervor. Also man muss ja seine Gründe haben. Aber dass wir sagen, wir stehen zu der Geschichte und wir akzeptieren Deutsche zu sein, wir bejahen das und wir sind in dem Sinne stolz darauf. Das ist ein innerer Heilungsprozess, glaube ich. Vielleicht kommt der Tag, wo wir das auch sagen können, ohne selber uns dafür zu entschuldigen, dass wir das gesagt haben. Nein, ich glaube doch, dass es zumindest die intellektuelle Klasse gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Es wurde nicht, wir entschuldigen uns Deutsche, so wird es nicht gesagt, aber es gab kein natürliches Selbstbewusstsein. Ich weiß noch, wann wir angefangen haben, die Deutschlandhymne am Ende der Sendungen zu spielen. Das war Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Viel zu spät. Ein Land braucht eine Hymne. Muss ja nicht die sein, aber eine Hymne. Das ist ein ganz ungesunder, verletzter Umgang mit der eigenen Identität. Wahrscheinlich ist jetzt noch ein Bedarf, darüber mehr zu reden, aber das ist jetzt ja auch nicht das Hauptthema. Kein Wunder, wenn dann eben Leute kommen und nun in die gegenteilige Richtung ziehen. Sie haben leider damit ein Defizit aufgegriffen, das ist oft so mit den Defiziten, die dann falsch erfüllt werden.